Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Eine neue Woche steht an. Es ist ein Feiertag, Ostermontag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid bei der neuen Folge von Kreisab. Und heute sind wir thematisch querbeet unterwegs. Wir schauen auf die Männer-Bundesliga, denn da gab es einen Personalwechsel, beziehungsweise es steht dann auch noch einer an. Irgendwann aktuell gibt es eine kommissarische Lösung. Ihr wisst es längst, ich meine die Rhein-Neckar-Löwen. Wir schauen auf den internationalen Jugendhandball, denn die Youth Club Trophy hat stattgefunden mit den Qualifikationsturnieren und da habe ich mir gedacht, da sollte man vielleicht mal drüber sprechen, das sind ja die Stars von morgen und das war sehr hochklassiger Handball, teilweise also in einem Tempo sensationell, aber auch da müssen wir natürlich ins Detail gehen, ein bisschen Champions League bei den Männern wurde auch gespielt, zwar ohne deutsche Beteiligung, aber es gab besonders ein Spiel, das ein bisschen herausgestochen hat und ich hatte das große Glück, das kommentieren zu dürfen, aber das ist längst nicht alles, wir schauen auch nach Luxemburg. Im zweiten Teil dieser Sendung begrüße ich Valerie Mackel. Wer sie genau ist, das erfahrt ihr dann, wenn ich mit ihr spreche. Ich sage aber erstmal Hallo und herzlich willkommen an den Kollegen von Dein, Lukas Brachert. Hallo Lukas.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, und danke, dass du sie angenommen hast. Und eigentlich habe ich gedacht, wir sprechen halt über ein paar Themen, aber nicht über das, was bei den Rhein-Neckar-Löwen los ist. Uwe Gensheimer, demnächst in anderer Rolle, wird komplett was anderes machen, wird sich um das Scouting kümmern. Zunächst mal, was war deine erste Reaktion, als du davon mitbekommen hast?
Ja, man war ja gar nicht mehr so sehr überrascht, denn das war ja ein Gerücht, was ja jetzt schon einige, ja, ich will sagen Tage, / Wochen herumgewabert ist. Aber trotzdem ist man dann doch überrascht, dass es dann schlussendlich dazu kommt. Weil wenn man da jetzt nicht den großen Einblick in den Verein hat, hat es ja eigentlich so gewirkt, als hätte der eine mehr als solide Arbeit gemacht und als hätte Uwe Gensheimer den Verein wieder aufgerichtet in den vergangenen Jahren mit vielen klugen Transfers, dass es dann in so eine Richtung gehen würde. Das hat mich dann unterm Strich doch tatsächlich ein bisschen überrascht.
Ich zitiere mal, der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist das Gesicht der Löwen und kümmert sich im Zuge der Neuaufstellung zukünftig unter anderem um den Aufbau eines Scouting-Netzwerks sowie die Internationalisierung des Clubs. Die Kaderplanung übernimmt Cheftrainer Mike Machulla mit seinem Trainerteam kommissarisch. Eine Neuaufstellung. Also, vielleicht habe ich das nicht mitbekommen, Lukas, aber so lange ist Uwe Gensheimer noch nicht im Amt.
Ja, und ich fand auch, dass er eigentlich das ursprüngliche Gesicht dieser Neuaufstellung war. Also wenn wir uns mal erinnern, vor einer Saison, da lief er gar nicht mal so viel zusammen bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und dann hat Uwe Gensheimer schon viel in die Hand genommen, so wirkte es zumindest. Und hat den Verein einfach auf vielen Positionen klug aufgestellt, sodass dann auch einige Leistungsträger gesagt haben, ja, ich möchte bleiben. Und dass auch einige entschieden haben, ja, der Verein, die Rhein-Neckar-Löwen, die sind gerade so ein bisschen eingestaubt, aber trotzdem möchte ich mich diesem neuen Projekt da anschließen, was da entsteht. Umso überraschender ist das alles für mich gerade.
Ich zitiere nochmal, nicht jede Konstellation funktioniert so, wie man es sich vorstellt. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Was zählt ist, wie man damit umgeht. Wir haben das gemeinsam besprochen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns neu aufstellen wollen, begründet Löwen-Geschäftsführer Holger Bachert die Personalentscheidung. Das sind schon sehr deutliche Worte, weil natürlich, wir sitzen jetzt hier und sprechen miteinander und interpretieren das, was wir lesen und natürlich auch das, was wir gehört haben im Vorfeld. Du hast es ja auch gesagt, es gab seit Wochen Gerüchte und Uwe Gensheimer selbst hat auch gesagt, dass die vergangenen Wochen für ihn nicht einfach waren und er froh ist, dass sie miteinander gesprochen haben. Aber das ist, und so haben die Kollegen des Kicker bzw. von Handball World es auch deklariert, eine Degradierung für Uwe Gensheimer. Also er verliert so ein bisschen sein Gesicht. Es wirkt etwas so, als hätte man jetzt einfach eine neue Rolle für ihn gefunden, damit man ihn nicht rauswirft. Also, ich weiß nicht, gehe ich zu weit damit?
Nee, ich glaube nicht. Es ist halt ein bisschen verwunderlich, dass er dabei so mitmacht. Also es geht wahrscheinlich sehr darum, dass beide Seiten in etwa das Gesicht wahren. Er ist ja eine Vereinslegende. die man dann jetzt auch nicht von einem auf den anderen Tag einfach rauskicken kann. Ob man jetzt da einen neuen Posten integrieren muss und erfinden muss, das würde ich mal als Fragezeichen formulieren. Aber generell finde ich es ein bisschen komisch, dass er jetzt sozusagen so einen großen Schritt zurück in die zweite Reihe macht und das dann alles abnickt. Aber wenn es im Sinne des Vereins ist und da werden die handelnden Personen vor Ort mehr Ahnung drüber haben, dann ist es vielleicht doch der richtige Schritt, zumindest für die Rhein-Neckar-Löwen. Die Frage ist halt, wie lange Uwe Gensheimer dann in diesem Posten bleiben wird und ob er sich nicht vielleicht dann doch nochmal vielleicht am Saisonende oder in naher Zukunft umschauen wird und anderweitig verfügbar sein könnte.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Region verlässt. Ist er gebürtiger Mannheimer, hat bis auf 3 Jahre bei Paris Saint-Germain im Prinzip immer für diesen Verein gespielt und dementsprechend würde ich mich wundern, wenn er sagt, ja, ich mache jetzt was ganz anderes, vielleicht in einer anderen Branche, aber definitiv dort auch vor Ort. Ich glaube, das ist etwas, wovon wir schon ausgehen können, aber ich finde halt, ist schon sehr, sehr interessant, weil du hast ja gesagt, er war schon das Gesicht der Neuausrichtung. Ja, wir wissen, Jennifer Kettemann war viele Jahre dort in führender Position. Die hat es dann irgendwann nicht mehr gemacht. Oliver Rogge hat jetzt auch eine andere Funktion als zu Beginn. Es ist irgendwie eine stetige Unruhe bei diesem Verein. Das wundert mich ein bisschen. Das ist doch ein Verein, der zum Beispiel im Marketing relativ gut aufgestellt ist. Die machen sehr, sehr viele gute Sachen mit den Fans. Die Hütte ist auch verhältnismäßig voll, nachdem sie sportlich ein paar Jahre wieder ja ein bisschen weiter unten unterwegs gewesen sind. Also natürlich nach sehr, sehr erfolgreichen Jahren mit 2 Meisterschaften und einem Pokalsieg. Aber ich verstehe nicht, warum die da nicht Ruhe reinbekommen.
Naja, vielleicht haben sie sich ja nach Unruhe so ein bisschen gesehnt, wenn man das überspitzt formulieren will. Denn ich fand es doch für Rhein-Neckar-Löwen-Verhältnisse in dieser Saison sehr ruhig durch eben viele gute sportliche Leistungen. Sie haben noch nicht am absoluten Limit gespielt, was dieser Kader kann. Aber es ist ja eine Saison, in der man mit dieser Neuaufstellung, ich meine, es sind um die 8 Transfers, die neu dazugekommen sind, in der man dann nochmal diese neuen Erfahrungen einfach sammeln muss, in der man mal gegen ein Tabellenschlusslicht wie den BRC verliert und dann auch mal ein Top-Team schlagen muss. Vielleicht kommt das ja noch. Also es war für Rhein-Neckar-Löwen-Verhältnisse, fand ich persönlich, sehr, sehr ruhig. Und jetzt bringt man diese Unruhe eigentlich selbst wieder mit rein. Also das ist dieser große Überraschungsmoment für mich, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass man sich dann selber nochmal so eine Baustelle aufmacht und ein Gerücht durch die Szene wabert, das sich über Wochen hält. Und dann hat Uwe Gensheimer plötzlich Fieber an einem Spieltag, steht nicht für Interviews zur Verfügung. Also das war dann wieder dieses typische Rhein-Neckar-Löwen-Bild, was man wahrscheinlich leider zu häufig in den vergangenen Jahren hat miterleben müssen. Und so ist man dann jetzt gespannt, ob jetzt die nächste Neuausrichtung vielleicht der richtige Schritt ist. Wir müssen aber auch ehrlich sein, wir sind ja nicht integriert und wir sind ja nicht mit drin. Wir können viel mitlesen, wir können manchmal auch viel mithören durch Personen, die man selbst kennt, aber wirklich dabei sind wir nicht und wir können ja auch nur mutmaßen aus der Ferne. Vielleicht ist es ja einfach der komplett richtige Schritt. Also wer weiß das schon.
Also Uwe Gensheimer ist ein guter Typ, ist ein netter Kerl. Ich habe nie schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht, kann ich überhaupt nicht sagen. Ganz im Gegenteil, ich bin immer sehr gut mit ihm ausgekommen. Aber mal allgemein gesprochen, unabhängig von Uwe Gensheimer, unabhängig von den Rhein-Neckar-Löwen, man muss halt für die Rolle, die man ausfüllt, geeignet sein. Und ich will damit nicht sagen, dass Uwe Gensheimer für diese Rolle nicht geeignet war, wie du gerade richtig gesagt hast. Wir sind nicht in die Geschäfte eingebunden, wir sind nicht in Gespräche eingebunden, wir können immer nur lesen oder wir können auch hören, vielleicht können wir ganz gut hören, aber es ist ja immer Interpretationssache. Dieser Job, der ist nicht so leicht, wie viele sich das vorstellen. Man muss dafür gewisse Eigenschaften mitbringen und vielleicht reicht es manchmal gar nicht, auf höchstem Niveau gespielt zu haben, vielleicht muss man das überhaupt nicht getan haben. Ist das einfach manchmal auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Glückssache, aber auch typabhängig, vielmehr als, ja, das war mal ein guter Spieler.
Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall typabhängig ist und dass einen gewissen Charakter eines Menschen braucht, um dann die Sportdirektorenrolle oder eine ähnliche Rolle auszufüllen. Ich finde schon, dass es jetzt ein bisschen auffällig ist, dass es jetzt gleich mehrere Ex-Profis in dieser Saison erwischt hat. Also mir fällt auch Basti Roschek ein, der ja auch Ex-Spieler war und ganz schnell wieder weg vom Fenster war, wenn man das mal ein bisschen übertrieben ausdrücken will. Also trifft jetzt schon einige Ex-Spieler, ehrlicherweise. Und trotzdem muss man da einfach nur abwarten. Aber es ist halt schon hart, finde ich, wie schnell in diesem Handballgeschäft jetzt auch mittlerweile mit Personalien umgegangen wird und wie schnell man da eine Reißleine zieht. Jetzt ist ja ganz klar, auf wen man setzt. Man setzt auf das Trainerteam rund um Mike Machulla. Wo man ja auch gehört hatte, war Mike Machulla eventuell gar nicht der Wunschtrainer von Uwe Gensheimer. Auch das kann ja eine ganz klare Sache sein, die damit reingespielt hat. Und so ist jetzt klar, wer diesen, in Anführungszeichen, Machtkampf gewonnen hat.
Jetzt gibt es ja noch eine weitere bekannte Personalie bei den Rhein-Neckar-Löwen, die bald nicht mehr auf der Platte steht. Nach Uwe Gensheimer wird das Patrick Grötzky sein, der im Prinzip nur für diesen Verein gespielt hat, auf hohem Niveau. Und dementsprechend hat man dann gesagt, der soll in Zukunft auch bei uns tätig sein. Kannst du dir ihn in dieser Rolle vorstellen?
Ich weiß gar nicht, ob seine Rolle bereits kommuniziert wurde. Ich meine, dass er ja einen Schritt ins Management gehen will. Das ist, glaube ich, der letzte Stand, den ich gehört hatte. Weiter beurteilen möchte ich das gar nicht. Also nur weil eine Person so und so auf mich wirkt, möchte ich nicht sagen, ich kann mir den da vorstellen und den da. Man kann ja immer von gewissen Sachen träumen, wenn man Fan ist. Und ich denke auch, dass es wieder eine romantische Lösung für die Rhein-Neckar-Löwen wäre, wenn er in diese Rolle vielleicht in Zukunft reingehen würde oder vielleicht darin auch reinwächst. Aber das ist eine ganz große Geschichte in der Zukunft. Jetzt ist, glaube ich, erst einmal klar, wer die Zügel in der Hand hat.
Also, wir müssen jetzt abwarten, was da kommt und was passieren wird in den kommenden Wochen. Es wird irgendwann sicherlich eine Entscheidung geben, die Sie dann auch kommunizieren werden. Da bin ich relativ sicher. Ja, es ist ein spannendes Thema und ich werde wahrscheinlich dann im Laufe dieser Saison nochmal mit dem Kollegen Marc Stevermüller von Mannheimer Morgen ein bisschen intensiver über diese Nummer sprechen. Dann lass uns das Thema wechseln und über die Stars von morgen sprechen. Die IHF Youth Cup Trophy wurde jetzt bei den Männern oder bei den Jungs, wie man möchte, sind ja alle noch ein bisschen jünger, zum zweiten Mal ausgetragen oder wird zum zweiten Mal ausgetragen, bei den Frauen bzw. bei den Mädels zum ersten Mal. Ich hatte das Vergnügen, die beiden Spiele der BVB-B-Jugend kommentieren zu dürfen. Du hast auch ein paar Spiele kommentiert. Fangen wir mal mit dem an, was du so begleitet hast. Die Füchse waren unterwegs in einem Qualiturnier und der SC Magdeburg. Der SC Magdeburg konnte sich nicht qualifizieren. Die haben im Halbfinale in Westbrem gegen Paris gar nichts anbrennen lassen. Was ist dann im Finale passiert und gegen wen mussten sie überhaupt ran?
Im Finale ging es in Westbrem gegen Westbrem. Und wer diese Arena kennt, der weiß, dass das da auch gerne mal emotional zur Sache gehen kann. Und ich glaube, das war so dieser klitzekleine Faktor, der dann schlussendlich entschieden hat. Es war über 60 Minuten ein total ausgeglichenes Spiel voller Intensität. Also es war eine wunderbare Körperlichkeit mit drin. Es gab auf Westbrems Seite 2 rote Karten. Beim SC Magdeburg gab es dann auch eine dritte 2 Minuten Zeitstrafe, die dann auch in einer roten Karte mündete. Ich fand, es war kein besonders unfaires Spiel, aber es war halt ein wunderbar intensives Spiel, das viel Tempo drin hatte, aber vor allem diese Intensität hat besonders viel Spaß gemacht. Da führte eine Mannschaft mal mit 2 Toren, dann führte der SC Magdeburg eine Viertelstunde vor Schluss mit 3 Toren und man dachte schon, jetzt haben sie das Spiel dann so ein bisschen gekillt und dann kommt Westbrem noch einmal zurück. Also das war für mich ein Spiel, das keinen Sieger schlussendlich verdient hatte, weil beide Mannschaften einfach aufopferungsvoll für diesen Platz in diesem Final Four gekämpft haben. Und das war die maximale Werbung für den Jugendhandball, wenn man mich fragt, weil das auch endlich mal wieder gezeigt hat, dass eben nicht nur GOG und die deutschen Mannschaften eine tolle Jugend aufzuweisen haben, sondern dass das auch Westbrem, die in der eigenen Liga auch sehr stark unterwegs sind, durchaus konkurrenzfähig sind und sich jetzt fürs zweite Mal in Folge fürs Final Four qualifizieren.
Ich hatte die Gelegenheit, im Vorjahr das Finale zu sehen zwischen GOG und Westbrem. Da hat GOG sich ja durchgesetzt mit einem sensationellen Geschwindigkeitshandball. Das ist natürlich dann im Erwachsenenbereich nochmal eine andere Nummer. Da sind die Spieler physischer, da kannst du nicht immer so spielen. Ich hatte ja ein bisschen kritisiert zuletzt auch und das war ja auch ein Thema bei vielen anderen, dass keine Abwehr mehr gespielt wird. Jetzt sind da auch sehr, sehr viele Tore gefallen. Vielleicht kannst du das auch ein bisschen einordnen, bevor wir gleich dann zu dem Spiel der Füchse kommen oder zu den Spielen der Füchse, weil die liefen da durch wie das heiße Messer durch die Butter.
Also, dass keine Abwehr gespielt wurde, das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich finde schon, dass Magdeburg eine tolle Abwehr spielt und dass auch die Füchse Berlin eine durchaus interessante Abwehr spielen. Also beide Mannschaften verfolgen da unterschiedliche Abwehrkonzepte, aber sie sind durchaus spürbar, aber dadurch, dass dieses Tempo in der Jugend, was halt auch auffällig ist, so krass abgespult wird, kommen die Mannschaften oftmals gar nicht in diese Abwehrposition, weil du dann plötzlich 6 Spieler hast, die auf dich zusprinten und da kriegst du deine Füße gar nicht sortiert, wenn man es mal so sagen will. Also das ist ja eigentlich das, wofür der Jugendhandball steht und wofür auch diese ganzen erfolgreichen Jugendmannschaften stehen, dass sie unglaublich aufs Gaspedal drücken, dass sie dich überrennen und dass sie gar nicht lange fackeln, bis sie dann noch zu einer Entscheidung kommen. Das ist eigentlich dieser größte Faktor, in dem sich diese Mannschaften noch entwickeln können, tatsächlich die Erfahrung und ein bisschen die Ruhe im eigenen Spiel ist. Also das sind meistens die Punkte, an denen so Mannschaften nochmal arbeiten können, dass man in der Überzahl gar nicht mal so schnell abschließen muss oder dass man dann manchmal auch nochmal abwarten muss und nochmal neu aufbauen kann. Das sind so Punkte, an denen da oftmals noch gearbeitet werden muss. Aber ich finde schon, dass wir eine gute Abwehr gesehen haben. Was man aber ehrlicherweise sagen muss, ist, dass bei diesem Turnier die Leistungskurven sehr, sehr unterschiedlich waren. Also ich habe 3 Spiele von deutschen Mannschaften gesehen, 2 der Füchse und 1 vom SCM, die nach 5 Minuten schon durch waren gefühlt und in der das dann wirklich nur ein absolutes Schaulaufen und Tore werfen nach Lust und Laune war. Und da ist es dann natürlich hart für die gegnerische Mannschaft in irgendeiner Form dagegen zu halten, weil das Leistungsniveau so unterschiedlich ist. Also Paris hatte überhaupt keine Chance gegen den SC Magdeburg. Die sind in der Abwehr komplett hängen geblieben, kamen da gar nicht durch diese sehr kompakte 6-0 des SCM und hatten dann überhaupt keine Chance gegen diese hohe individuelle Qualität, die auch sehr gut miteinander funktioniert hat, die der SCM in der Offensive hat. Und noch krasser war es bei den Füchsen, die in 2 Spielen jeweils 50 Tore werfen. 51 gegen Pellister und 50 gegen Zagreb. Und das spricht schon sehr klar dafür, was für Spiele das waren. Also das ist, was mir am meisten aufgefallen ist bei dieser EHF Youth Club Trophy, dass halt die Sieger, die sich schlussendlich durchgesetzt haben, dann ihre Gruppe so sehr dominiert hatten, dass das einfach keine spannenden Spiele waren, bis auf jetzt dieses letzte Spiel gegen Westbrem, was der SC Magdeburg hatte. Und da hat man dann gesehen, was dann schon in der Jugend auch nachkommt. Und ich finde, das war auch ein gutes Zeichen, dass es eben nicht nur GOG und der SCM und die Füchse waren, die dann wirklich brilliert haben, sondern auch mal Westbrem gezeigt hat, wir haben auch eine gute Akademie und da kommt auch was Gutes nach.
Was mir aufgefallen ist, insbesondere bei den Spielen der Mädels, und das war schon ein bisschen eklatant, da haben ja teilweise 14-Jährige gegen 17-Jährige gespielt. Und natürlich, insbesondere in der Pubertät, ist die körperliche Entwicklung dann nochmal massiv unterschiedlich. Und dann habe ich mir gedacht, und das kannst du besser beurteilen, weil du jetzt diese Spieler bei den Männern bzw. Jungs kommentiert hast, dass es vielleicht eine Idee wäre, die Alterskategorie ein bisschen zu verändern. Weil wenn ich sehe, dass 3 Jahre dazwischen liegen, das ist zu viel. Wie groß war denn der Altersunterschied bei den Jungs? War das auch so eklatant teilweise wie bei den Mädels?
Also was ich mitbekommen habe, waren das größtenteils Mannschaften, die sich gut kannten untereinander. Beim SC Magdeburg war es ein ganz großer 2008er Jahrgang, der mitgespielt hat. Und ich meine auch, dass ja der 1.1.2008 der Stichtag war. Da hat die EHF ja im Vergleich zum letzten Jahr die Regeln sogar noch mal ein bisschen gelockert. Ich erinnere mich an die vergangene Youth Club Trophy in Potsdam, als die Füchse Berlin dann auf 3 Stammkräfte verzichten mussten, weil die dann ärgerlicherweise zu alt waren. So krass ist mir das ehrlicherweise in diesem Jahr nicht aufgefallen. Also es waren für mich Mannschaften, die sich durchaus kannten. Bei Westbrem war es bis auf 2 Spiele eine Mannschaft, die in der U20-Liga spielt. Bei den Füchsen was eine Mischung aus A- und B-Jugend, aber jetzt nicht so ein krasser Altersunterschied mit 14-Jährigen. Also ich würde sagen, die Range lag bei ein paar 16-Jährigen, ein paar mehr 17-Jährigen und vielen 18-Jährigen.
Dann noch ein paar Infos zu dem, was bei den Frauen bzw. Mädels passiert ist. Ich sage das immer so beziehungsweise, ja, aber es ist natürlich so. Also da war keine dabei, die 18 Jahre alt war. Dementsprechend sind das noch sehr, sehr junge Spielerinnen. Und ja, die waren schon arg nervös. Was mir übrigens, bevor ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sage, aufgefallen ist, Lukas, die Augen der Spielerinnen, die haben richtig geleuchtet, als diese Champions League-Hymne lief. War das bei den Jungs eigentlich auch so?
Das ist mir bei den Jungs gar nicht so sehr aufgefallen, weil ich glaube, dass die Jungs einfach schon mehr rumgekommen sind. Da werfe ich erstmal diese These in den Raum, dass die Füchse und der SCM schon mehrere dieser Turniere auf internationalem Parkett abgespult haben und dass die schon sehr, sehr fokussiert und professionell an diese Sache rangehen. Also da ist, ich will nicht sagen, diese Freude erloschen, das ist überhaupt nicht der Fall, aber die sind schon sehr klar eingenordet, worum es da jetzt auch geht und die gehen halt sehr, sehr professionell auch schon zur Sache und da wird auch schon so analysiert, worauf kommt es jetzt bei diesen Spielen an, also auch die Trainer legen sehr großen Fokus darauf, einfach die Sinne nochmal zu schärfen und ich glaube, dann gibt es weniger von diesen Momenten oder sie sind mir einfach nicht aufgefallen.
Also mir ist das extrem aufgefallen. Die Spielerinnen waren auch gerade in den Anfangsminuten äußerst nervös. Das ist natürlich aber auch nachvollziehbar. Und du hast ja gerade gesagt, die Jungs sind vielleicht schon ein bisschen mehr rumgekommen. Ja, das ist dann nochmal ein Unterschied. Es gab diesen Wettbewerb schon in der vergangenen Saison. Da haben die beiden deutschen Vertreter auch schon teilgenommen. Deswegen gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber es ist jetzt so, wir haben auch 4 Teilnehmer bei den Mädels und Borussia Dortmund hat leider ja einen sehr schwierigen Gegner erwischt im eigenen Halbfinale. Das ist die Akademie von Debrecen gewesen. Wir wissen ja, in Ungarn gibt es 4 Akademien, eine davon eben in Debrecen. Und ja, Gyor hat sich auch qualifiziert und der FTC hat sich auch qualifiziert. Also wir haben 3 ungarische Mannschaften plus Cezeme aus Bukarest. Aber was mir aufgefallen ist, der BVB hat dann im 2. Spiel gegen Bistrița, sie haben ja in Rumänien gespielt, also auch an diesem Spielort, wo Champions League gespielt wird. Das hat mir extrem gut gefallen, das war gut gelöst dort. Da haben sie nochmal tollen, attraktiven Handball gespielt. Und ja, also wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, wie die sich gefreut haben, wie viel Spaß die hatten und ja, und wie viel die vielleicht auch an Motivation mitbekommen haben von so einer Veranstaltung, dann irgendwann mal bei den Profis mit dabei zu sein, vielleicht irgendwann mal selber in der Champions League bei den Profis zu spielen. Ich glaube, das ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Veranstaltung.
Auf jeden Fall. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie besonders dann dieser Moment sein wird, wenn du beim Final Four in Köln oder in Darmstadt dann auch stehst. Ich glaube, da werden die Augen so wirklich bei allen Parteien dann auch extrem glänzen. Und ich finde das einfach schön, dass es jetzt auch bei den Frauen genau dieses Turnier gibt. 2. Auflage bei den Männern, hast du schon erwähnt. 1. Auflage bei den Mädels. Das Einzige, was nicht gepasst hat, war die Spielstandsanzeige, oder?
Ja, das hat mich dann auch ein bisschen verwundert, weil ja dort in Bistrița zumindest bei den Frauen regelmäßig Champions-League-Spiele ausgetragen werden. Das hat es für mich als Kommentator ein bisschen schwierig gemacht und ist halt auch für den Zuschauer nicht immer ganz so angenehm. Das war ein bisschen schade, aber ich glaube, das Wichtigste ist, und das haben die Mädels auf der Platte ja gar nicht mitbekommen, dass sie dort halt unter guten Bedingungen spielen können. Da ist ein einheitlicher Hallenboden. Wenn die vorgestellt werden, die kommen alle einzeln rein und werden mit Namen aufgerufen. Dann kommt eben die Hymne. Da stehen diese Champions League Banner und so weiter. Also das ist was ganz, ganz Besonderes. Dann hinterher gibt's ja dieses große Schild Road to Budapest und sie sind dann mit dabei. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Und es gab Auszeitmikros, ja, also die Eltern oder die Freunde, die konnten zu Hause die Spiele gucken. Auch das, finde ich, ist was ganz, ganz Besonderes, auf diesem Level das so zu machen. Das ist ja nicht alltäglich. Normalerweise hast du dann irgendeinen schlechten YouTube-Stream, ja, und da ist auch gar keine Spielstandsanzeige. Deswegen, glaube ich, konnte jeder damit leben. Aber da muss ich sagen, klar, es gibt noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Luft nach oben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn diese Quali-Turniere auch mal in Deutschland stattfinden würden. Du hast jetzt angesprochen, das war in Potsdam schon der Fall. Vielleicht ist das im kommenden Jahr wieder so. Und wer sagt, ich möchte mit dabei sein und diesen hochattraktiven Jugendhandball sehen? Ja, bei den Mädels ist es natürlich in Budapest im Rahmen des Final Four. Aber ihr könnt einfach nach Dormagen fahren. Da werdet ihr dann auch problemlos Karten bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Das Endspiel wird ja dann in der großen Arena, in der Lanxess Arena ausgetragen. Aber alle anderen Spiele finden in Dormagen statt. Das ist eine schöne, schicke, schmucke Halle. Da kann man auf jeden Fall mal hinfahren. Ich bin mir relativ sicher, da werde ich Mitte Juni auch Lukas Brachert sehen, oder?
Ja, das wird sich auf jeden Fall lohnen, da hinzufahren, weil das wird ein feuriges Turnier, das sag ich dir.
Ja, da bin ich mir relativ sicher. Und allein die Namen der Mannschaften, die sich qualifiziert haben, also GOG, Veszprém, Barcelona und die Füchse, das verspricht natürlich auch tollen Handball. Also ich freue mich da richtig drauf. Das ist immer was ganz Besonderes. Und ja, nochmal, ihr könnt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auch gerne nochmal reinschauen bei Dein. Da gibt es alle Spiele und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir dann auch die Spiele des Final Four übertragen werden. Und im Sommer bestimmt auch Jugendturniere. Also wer die Spielerinnen und Spieler sehen möchte, die in den nächsten Jahren vielleicht auch für Deutschland Medaillen bei den Turnieren holen, dann einfach bei diesen Turnieren der Jugend reinschauen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert. Und es ist so viel Handball im Moment, Lukas. Ja, wir hatten die Youth Club Trophy, wir haben diese Nummer mit Uwe Gensheimer, wir haben Final Four, was demnächst ansteht. Dann haben wir demnächst auch Länderspiele bei den Frauen, wir haben Champions League Playoffs bei den Männern. Und ich hatte die Gelegenheit, also ich durfte, das darf ich in dem Fall so sagen, das Spiel zwischen GOG und Nantes kommentieren. Da stand es nach 59 Minuten und einer Sekunde 33-31 für GOG und am Ende hat Nord das Spiel gewonnen. Also das war völlig wild mit einem Buzzerbeater von Aymeric Min. Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch einfach mal die letzten 3-4 Minuten an und guckt euch generell mal einige Spieler von GOG an. Da sind ein paar sehr, sehr interessante mit dabei. Lücke auf halb rechts, Mitun auf der Mitte, Bjerre auf links außen, der wechselt allerdings zu Wisła Płock, also der hat schon einen neuen Arbeitgeber gefunden ab dem Sommer und das ist eine sau interessante Truppe. Und wir loben die immer, aber trotzdem haben sie am Ende das Spiel verloren. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf so ein geniales Rückspiel in Nantes am Mittwoch. Da darf ich wieder kommentieren. Das wird bestimmt eine heiße Kiste auch dort, ja, weil natürlich jetzt nach dem Hinspiel hat GOG mehr oder weniger nichts zu verlieren. Es ist aber nur ein Tor Differenz und dementsprechend, ja, ist das immer was Schönes. Wo bist du demnächst im Einsatz? Also an diesem Wochenende, das ist ja quasi schon vorbei, wenn die Sendung erscheint, aber wo hören wir dich demnächst?
Ich bin morgen tatsächlich in Minden unterwegs und kümmere mich um die Partie von GWD Minden gegen den HSV Hamburg. Und in der kommenden Woche bin ich in Gummersbach gegen Wetzlar, wenn ich mich nicht ganz irre.
Oh, zwei Mannschaften, einmal Minden und einmal Wetzlar, die natürlich um jeden Punkt kämpfen. Jetzt machen wir das mal so, wir gucken mal, wie viel Ahnung du hast. Ja? Gewinnt Minden gegen den HSV?
Nein, Minden gewinnt nicht gegen den HSV.
Ich habe jetzt noch eine ganz andere These für dich. Minden holt bis Saisonende keinen Punkt mehr.
Da bin ich mir auch nicht sicher. Da würde ich, glaube ich, auch nicht mitgehen. Aber ich glaube, dass der HSV nach Niederlagen gegen Tabellenschlusslichter und Kellerkinder wie den BAC und Leipzig gewarnt vor Minden ist. Und die haben ja im Hinspiel sich schon ganz gut präsentiert, mit 32-26 gewonnen. Und die haben jetzt nach der Niederlage, die sie gegen den BAC zuletzt hatten, dann auch wieder einiges wieder gut zu machen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Hamburg das gewinnen wird. Und ich müsste jetzt nochmal aus Mindener Restprogramm schauen, um deine These da zu unterschreiben. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich weiß, dass Minden bis jetzt 2 Punkte geholt hat in diesem Jahr. Und dass es so eine Art Schneckenrennen ist, weil ja keiner da unten wirklich viele Punkte holt. Aber ich gehe schon davon aus, dass vielleicht nochmal ein Sieg drin ist für Minden. Denn sie spielen ja auch am letzten Spieltag beispielsweise gegen Leipzig. Da würde ich es persönlich nicht wagen, mich so weit aus dem Fenster rauszulehnen.
Aber Kreisab ist doch der Podcast für die steilen Thesen, Lukas. Ich bitte dich.
Das ist ja dein Format. Ich sage nur, dass ich damit nicht mitgehe.
Ja, gut, okay. Dann habe ich noch eine andere Abschlussthese für dich. Absteiger, Minden und... Jetzt muss ich mal gut überlegen. Minden und Leipzig.
Boah. Ich glaube, Stand jetzt gehe ich davon aus, dass es Leipzig und Wetzlar trifft, glaube ich, ehrlicherweise.
Oh, okay. Ja, okay, dann gucken wir mal. Weil ich will nicht ausschließen, der HSV ist aktuell, ist mein Gefühl, schlagbar für GWD Minden. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, weil bei GWD die Form überhaupt nicht stimmt insgesamt. Du hast es gerade selber gesagt, ein Sieg bislang in diesem Kalenderjahr, das ist natürlich deutlich zu wenig. Aber gleichzeitig hast du auch ein passendes Wort in den Mund genommen, nämlich Schneckenrennen. Der BHC, kann ich mir vorstellen, könnte am kommenden Wochenende zu Hause gegen den TVB Stuttgart gewinnen. Das traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Ja, also es ist ein Schneckenrennen, aber eine Schnecke bzw. zwei werden sich durchsetzen gegen die anderen beiden. Lukas, wir könnten noch eine halbe Stunde, eine Stunde, 2 Stunden quatschen, weil im Handball ist so viel los. Aber ich danke dir erstmal an dieser Stelle und wir machen jetzt eine kurze Verschnaufspause und sind in wenigen Sekunden zurück und kümmern uns dann um Handball in Luxemburg. Weiter geht's mit Kreisab und wir bleiben international. Eben haben wir über den internationalen Jugendhandball gesprochen. Das war schon sehr interessant. Und jetzt sprechen wir über internationalen Handball, der, ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, vielleicht so in den nächsten Jahren nochmal so ein bisschen durchstarten könnte. Oder vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich in meiner Blase sehr viel mitbekomme aus unserem Nachbarland Luxemburg, wo der Handball natürlich keine übergeordnete Rolle spielt. Aber es gibt ein paar Unentwegte, die sich sehr um diese Sportart bemühen, die diese Sportart sehr lieben. Und eine davon habe ich jetzt in der Leitung und sie heißt Valerie Mackel. Hallo Valerie.
Hallo.
Ich freue mich erstmal, dass wir sprechen können. Wir sprechen jetzt am Karfreitag miteinander. Du kommst gerade von der Physiotherapie, weil du warst zuletzt verletzt. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie geht's dir denn aktuell?
Ja, also auch erstmal danke für die Einladung und mir geht's ganz gut. Genau, ich komme von der Physiotherapie. Ich hatte jetzt vor 9 Wochen mir den Ellbogen luxiert und die Reha verlief aber jetzt richtig gut. Ging relativ schnell, also sehr, sehr positiv und dementsprechend geht's mir auch heute sehr gut. Heute ist bei uns kein Feiertag. Das heißt, heute Morgen habe ich auch noch gearbeitet, Physio und genau, ein bisschen strammes Programm hinter mir.
Und natürlich jetzt noch das Interview und vielleicht so, wie ich dich einschätze, gleich noch irgendwie in die Handballhalle und so weiter. Aber da sprechen wir im Laufe unserer Unterhaltung auch noch drüber. Also, Erstmal müssen wir ein bisschen erklären, wer du bist. Ich möchte aber mit einer anderen Frage in unser Gespräch starten. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, kennst du Martin Hummel? Weißt du, wer das ist?
Ja, das weiß ich, wer das ist.
Vielleicht kannst du mal den Hörern kurz erklären, wer das denn überhaupt ist.
Also im Detail sage ich jetzt mal, ich kenne den nicht persönlich, beziehungsweise wir haben uns ein paar Mal begegnet und Hallo gesagt. Martin Hummel ist ein früherer luxemburgischer Spieler, der auch im Ausland tätig war, zuletzt halt auch ein bisschen eine Trainerkarriere gestartet hat. Ja, genau, das sind so die Hauptmerkmale, würde ich jetzt mal sagen, aus dem luxemburgischen Handball.
Also vielleicht sollte ich da mal erklären, warum ich diesen Namen ins Gespräch gebracht habe, denn das ist das erste Mal, dass ich Kontakt hatte mit dem luxemburgischen Handball. Bob Hanning, mittlerweile ja der Geschäftsführer der Füchse Berlin, wissen wir alle, hat Martin Hummel damals in den Nachwuchs der SG Solingen geholt, also dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und daher kenne ich Martin Hummel, den habe ich spielen sehen. Und alle haben damals gedacht, wow, der kann so richtig durchstarten. Das hat dann aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem auch Verletzungsgründen, nie so richtig geklappt. Aber das war so der erste Name aus dem luxemburgischen Handball. Und deswegen interessiert es mich schon auch, was in unserem Nachbarland los ist. Und du bist bei einem Verein unterwegs. In welcher Rolle? Wie heißt der Verein? Und wie in Anführungsstrichen professionell seid ihr eigentlich da aufgestellt? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Ja, also ich bin seit 1999 beim HB Museldal. Es ist ein eher kleiner Verein von der Mosel. Es gibt den Verein schon seit 81. Dann gab es aber irgendwann nur noch eine Herrenmannschaft. Und dann 99 wurde der Verein halt nochmal neu sozusagen aufgebaut mit einer ersten Mädchenmannschaft. Also das war dann damals ja hauptsächlich so 8- bis 11-jährige Mädels. Und heute haben wir 8 Jugendmannschaften und sowohl eine Damen- als auch eine Herrenmannschaft. Und das wurde eigentlich komplett aufgebaut von Twin Cox, die da mit sehr viel Engagement und Leidenschaft das alles aufgebaut hat und drumherum halt immer wieder unterstützt wurde von vielen Freiwilligen. Das muss man groß anrechnen, weil es eine große Freiwilligenarbeit ist, also nicht professionell geführt wird. Also der Verein wird nicht professionell geführt. Das Aushängeschild ist eher der Damenbereich, weil wir dort eigentlich eher, sagen wir, prinzipiell immer mehr Mädchen rekrutiert haben, wie jetzt die Jungs. Ich glaube, das liegt auch daran, wie du schon vorhin angesprochen hast, dass hier in Luxemburg ja der Handball jetzt nicht unbedingt den Top 3 Sportarten fällt und man die Jungs halt oft dann in den Fußball verliert sozusagen. Das ist schon die Konkurrenz ganz hoch.
Ich bin sehr überrascht, weil du gerade gesagt hast, im Prinzip irgendwann in den 90ern war der Mädchenhandball in eurem Verein quasi gar nicht mehr vorhanden und mittlerweile stellt er den größeren Teil eures Vereins. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Und was du auch nochmal betont hast, gerade in deiner Antwort, ist, da sind sehr viele, die das freiwillig machen. Ich habe den Eindruck, dass das im Prinzip gar nicht anders geht. Nicht nur bei euch in Luxemburg, sondern bei ganz vielen Vereinen, auch in Deutschland oder in anderen Ländern. Ohne diese Leidenschaft, dieses Herzblut und diese Passion für diese Sportart geht das nicht. Wie hast du beispielsweise da mitgeholfen? Du hast ja eben einen Namen auch genannt von einer Kollegin, die auch, glaube ich, die Präsidentin dieses Vereins ist. Da kannst du mich gleich gerne noch korrigieren. Aber ja, wie sieht eigentlich euer Tagesablauf aus, abseits natürlich des normalen Jobs, den ihr habt?
Genau, ich korrigiere kurz. Die Tun Cox, das ist die Mutter von der jetzigen Präsidentin, der Chantal Gary. Und da ist eigentlich auch das Stichwort, es ist meine beste Freundin und für mich dann halt auch ein sehr familiärer Verein. Und deswegen ist natürlich auch meine Liebe zu dem Verein halt auch sehr, sehr groß. Die verschiedenen Rollen, also im Vorstand, sage ich jetzt mal, die letzten Jahre immer durchgehend Wechsel von neuen Freiwilligen, ältere Generationen, die wieder aufhören, andere, die man wieder zurückrufen muss, weil es dann doch irgendwie schwierig ist, den Vorstand am Laufen zu halten. Ich hatte ja mehrere Jahre, habe ich schon begonnen, als Studentin zu unterstützen. Danach war ich ja auch 8 Jahre im Vorstand, habe mich dann aber auch wieder entschieden, mit der Vorstandsarbeit aufzuhören, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Leidenschaft halt näher am Spielfeld ist, beziehungsweise auf dem Spielfeld. Also ich spiele immer noch, jetzt mit meinen 36 Jahren, hatte eine kurzzeitig mal eine Spielpause, eine freiwillige Spielpause von 1,5 Jahren, ansonsten eher Verletzungspausen. Aber da habe ich halt einfach über die Zeit gemerkt, das ist das, was ich brauche, beziehungsweise neben dem Spielfeld, also Trainerin sein. dass das halt eher jetzt mein Bereich ist. Vorstandsarbeit, Hut ab für jeden, der das macht und freiwillig macht. Das ist wirklich ja eine tägliche Arbeit. Gefühlt ist man für alle und jeden Ansprechpartner bei wirklich den verschiedensten Problemen. Ich sag jetzt mal, da geht's natürlich um die größeren Dinge wie Spielerverpflichtungen und Finanzen und bis zu Festen organisieren, aber halt auch jeden Trainer, jeder Spieler, jedem Spieler oder Eltern Bedürfnisse aufzugreifen. Das ist schon eine Arbeit, ja, eine Volltagsarbeit eigentlich. Und nebenher hat man ja noch das private Leben beziehungsweise das berufliche Leben, wo man halt dann auch seine 40 Stunden arbeitet. Also schon ein echt harter Job, würde ich ehrlich gesagt sagen.
Aber im Prinzip, also ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wenn ich dir zuhöre, dass dein Privatleben im Prinzip aus dem Vereinsleben besteht. Oder übertreibe ich da ein bisschen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Teil über all die Jahre. Ich glaube, es am wenigsten wahrscheinlich, als ich Studentin war. Ich habe 6 Jahre in Deutschland studiert. Da bin ich halt auch übers Wochenende nach Luxemburg gekommen, um für den HP Musedal zu spielen und zu trainieren. Aber da war dann halt noch mehr, sag ich jetzt mal, Freiheit oder Freizeit und hatte dann noch ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Und ansonsten stimmt das eigentlich schon. Ich bin zumindest 3 bis 4 Mal die Woche in der Halle und auch sonst, ja, bemühe ich mich halt sehr, wo ich irgendwie ein bisschen den Verein unterstützen kann. Zeitweise war das halt über die Jahre manchmal mehr, sage ich jetzt mal manchmal weniger. Und meine Freundschaften bestehen natürlich auch ganz viel aus dem Handball. Also jetzt, wenn ich überlege, mein bester Freundeskreis, da kommen eigentlich die meisten schon auch aus dem Handball und die haben mit mir zusammengespielt.
Das ist natürlich der Klassiker, insbesondere wenn es so ein kleiner, und du hast es eben selber in den Mund genommen, dieses Wort familiärer Verein ist. Ich glaube, das ist das ganz, ganz Entscheidende. Wo liegen denn die größten Probleme eures Vereins? Sind es vielleicht Hallenzeiten? Ist es vielleicht schwer, neue Spielerinnen und Spieler zu gewinnen oder Trainerinnen und Trainer, die sich dann auch auf, ich sag mal, mehr oder weniger 0-Euro-Basis engagieren? Was ist die größte Schwierigkeit und was tut ihr, um dagegen zu arbeiten, also dass ihr diese Probleme auch lösen könnt?
Also die Schwierigkeiten in den letzten Jahren haben sich schon immer etwas verändert oder verlagert. Manchmal ging es um finanzielle Situationen. Da sind wir aber eigentlich in den letzten Jahren ziemlich gut aufgestellt. Das heißt, da brauchen wir halt eher die Freiwilligenarbeit. Da geht nichts anderes drum, als jeden ansprechen und ermutigen, irgendwie ein bisschen den Verein zu unterstützen, von Thekendienst bis Fahrpläne für die Jugendmannschaften organisieren oder natürlich auch Vorstandsarbeit zu erledigen. Jugendarbeit ist ein Schwerpunkt, den wir haben, den wir auch weiterführen wollen. Da haben wir jetzt seit dieser Saison halt auch einen Butzenhandball. Das ist dann für Kinder zwischen 2 und 4 Jahren, wo wir regelmäßig mal sonntags morgens dann organisieren. Also da geht halt dann einfach die Suche nach Jugendspielern bereits an. Einfach Lust am Spiel und Spaß und am Ball zu gewinnen. Und die dann natürlich auch in den restlichen Jugendkategorien dann weiterzuführen. Das sind so die größten Sorgen momentan, da wir so viele Jugendmannschaften haben. Also wir haben 8 Jugendmannschaften, da brauchen wir halt auch Hallenzeit. Wir haben aber bei uns in Grevenmacher nur eine Sporthalle, wo wir halt auch harzen dürfen, beziehungsweise eine Halle, die wir teilen mit noch anderen Vereinen, mit anderen Sportvereinen und auch mit der Schule. Und da müssen wir halt eigentlich fast jedes Training wirklich, ich glaube, bis auf 3 Trainingseinheiten wird die Halle geteilt. Also dass auf einer Hälfte die eine Mannschaft trainiert, auf der anderen Hälfte die anderen. Und das gilt auch für die Seniorenmannschaften. Also das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Da haben wir ein bisschen in den Gemeinden drumherum gefragt, wo wir irgendwie ja noch Hallenzeit bekommen könnten, also in den anderen Gemeinden. Aber leider sind wir bis jetzt noch nicht fündig geworden. Also das ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem auch, gerade wenn wir halt weiter Jugend ausbauen möchten. Und das ist auf jeden Fall unser Ziel.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du auch in Deutschland studiert hast und dementsprechend vielleicht auch da mal ja auch Trainingseinheiten bei einem deutschen Verein mitgemacht hast, das weiß ich nicht. Wenn ich aber so höre, was du sagst, habe ich nicht den Eindruck, dass sich das groß von dem unterscheidet, was in Deutschland das Problem ist, nämlich Hallenzeiten zu bekommen und Leute, die freiwillig helfen. Also das scheint mir sehr, sehr ähnlich gelagert zu sein. Ist das auch deine Erfahrung, die du vielleicht in der Vergangenheit gemacht hast? Denn du hast ja auch ein paar Freunde, die aus Deutschland kommen und auch davon berichten können.
Ja, ich denke schon, dass vieles ähnlich ist, je nach Niveau, je nach, ja, sag ich jetzt mal, wie groß auch so ein Verein ist, beziehungsweise auch wie die Gemeinde die Rahmenbedingungen auch dafür ermöglicht. Also ohne Unterstützung von außen ist es halt dann auch schwierig. In Deutschland habe ich sowohl in Leim als auch in Bretzenheim ein bisschen trainiert. Dort konnte ich auch ähnliche Schwierigkeiten, sag ich jetzt mal, feststellen, beziehungsweise auch die Halle musste geteilt werden oder erst ganz, ganz spät abends war die Halle frei oder dass da immer wieder nur eine Person die Ansprechperson war und in dem Moment auch den Verein geführt hat, als jetzt irgendwie wirklich, dass es auf mehreren Händen verteilt war, die Arbeit.
Ja, das kennen wir hier auch zu Genüge. Es sind oft dann einzelne Personen, die einen Verein mehr oder weniger am Leben erhalten. Okay, wir könnten jetzt auch, Valerie, darüber diskutieren, dass sich natürlich die Gesellschaft in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren enorm verändert hat. Ja, mittlerweile gibt es Spielekonsolen, die Kids sind online irgendwie unterwegs, sie gehen nicht mehr so gerne oder so oft zum Sport. Ich glaube, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Ich möchte mal auf die sportlichen Ambitionen eurer ersten Mannschaften zu sprechen kommen. Wo ist die erste Herrenmannschaft unterwegs? Und wo ist eure erste Frauenmannschaft unterwegs, wo du ja auch wieder mit dabei bist jetzt nach deinem Comeback?
Ja, also die Herren, die spielen in der Promotion. Das ist bei uns die zweite luxemburgische Liga. Also es gibt sozusagen 14 erste Mannschaften, wovon 8 in der AXA spielen, also in der höchsten Division. Und unsere Herren, die spielen halt in der zweiten und sind dort auch ziemlich unten angesiedelt. Da haben wir eigentlich eher Jugendspieler, die jetzt dort gegen stärkere Gegner antreten müssen, sowohl körperlich wie auch erfahrenere. Aber das gehört natürlich auch dazu. Da weiß ich auch, wovon ich rede. Dann unsere Damenmannschaft. Wir spielen halt dann in der ersten luxemburgischen Liga. Wir sind dort auch vertreten seit 2006. Das heißt, wir hatten ein Jahr, haben wir in der zweiten Liga, also es gibt nur zwei Ligen in dieser Liga angefangen, sind wir sofort gestiegen und seitdem sind wir halt auch in der ersten Liga geblieben. Und dann haben wir uns langsam hochgearbeitet und nach vielen verlorenen Spielen sind wir dann immer wieder unter die ersten Top 3 gekommen. Und dann haben wir 2016, 2017 überraschend, sage ich jetzt mal, für die gegnerischen Mannschaften sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal, den Luxemburgischen Pokal gewonnen. Das war natürlich die Primetime und eine sehr, sehr schöne Zeit. Dann haben wir noch ein paar Jahre weiterhin immer so zwischen Platz 3 und 5 abgeschlossen. Und jetzt haben wir in diesem Jahr wieder eine gute Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielerinnen, sodass wir unter die ersten 4 gekommen sind, also sozusagen in das Playoff. Und jetzt haben wir ein neues Spielmodus und da sind wir mittlerweile im Halbfinale, wo wir das erste von 3 Best-of-Spielen leider verloren haben. Aber wir hoffen, dass dann ein Spiel 2 und auf jeden Fall dann auch ein Spiel 3 kommen wird, wo wir uns vielleicht noch die Möglichkeit geben, in die Finalrunde der Meisterschaft einzuziehen. Des Weiteren spielen wir dann auch um den Pokal. Das ist am Wochenende vom 24. bis zum 26. April. Das ist auch immer ein sehr schönes Event in Luxemburg, weil wir da auch in einer großen Sporthalle in der Kock in Luxemburg stattspielen. Und das ist natürlich eine sehr schöne Erfahrung für sowohl für Jugendspielerinnen als auch für alle Seniorenmannschaften. Und da freue ich mich auch sehr darauf, wieder im Halbfinale zu sein.
Was würde denn passieren, mal angenommen, ihr geht da als Pokalsieger raus. Spielt ihr dann auch im European Cup? Würdet ihr euch dafür anmelden, dann für die ersten Runden und vielleicht auch für eine zweite oder dritte, wenn es sportlich reichen würde? Oder ist das finanziell dann einfach nicht drin?
Also damals, als wir das Double gemacht haben, da hat sich der Verein sich bewusst dagegen entschieden, aufgrund der finanziellen Situation. Außerdem haben auch viele Spielerinnen aufgehört, sodass wir nicht mehr mit der gleichen Stärke auftreten konnten, wie jetzt in dem Jahr, wo wir halt dann Meister und Pokalsieger wurden. Die Vereine, der Handball Düdlingen und der Handball Kärsching, die sind da aber immer eigentlich vertreten. Also von 2011 bis 2018 und von 21 bis jetzt jetzt haben eigentlich die Damen des HB Düdlingen immer die Möglichkeit, im European Cup zu spielen. Und das sind natürlich auch sehr schöne Erfahrungen, die dort machen. Und der Handball Kärching ist ganz ähnlich. Also vor 2008 waren die eigentlich auch immer dabei und ab 2018 bis jetzt auch jedes Jahr. Also das sind schon so die Top-Mannschaften bei uns und die gehen halt dann auch immer diesen Weg und können dort Erfahrungen sammeln.
Ich möchte mit dir nochmal über dieses Thema Leidenschaft sprechen, ja, warum du auch nach schweren Verletzungen, und du hast ja eben selber gesagt, wie alt du bist, deswegen gut, dass ich nicht fragen musste oder es selber erzählen musste. Ja, du bist jetzt nicht mehr irgendwie Anfang 20, dass man sagt, okay, ich kann noch 10, 15 Jahre auf jeden Fall spielen, auch in der ersten Liga, das macht mir natürlich Spaß, es ist ein Hobby, aber gleichzeitig auch meine größte Leidenschaft und dafür möchte ich alles geben. Du hast auch schon richtig schwere Verletzungen gehabt. Also ich sag mal jetzt, eine Ellbogenluxur ist auch kein Spaß, da bin ich mir relativ sicher. Ich habe mich zum Glück während des Handballspielens nie verletzt, deswegen kann ich auch dreimal auf Holz klopfen. Aber du hattest schon andere schwere Verletzungen. Welche waren das und warum hast du dich immer wieder dafür entschieden, trotzdem wieder zu spielen und wieder in dieses Risiko zu gehen bei einem Hobby, was dir ja auch nicht bezahlt wird?
Ja, das ist sehr schwer, anderen oder Außenstehenden das zu erklären. Für mich ist Handball wirklich eine Leidenschaft und ich identifiziere mich auch mit dem Handball. Es ist für mich ein Riesenausgleich aus meinem restlichen Leben sozusagen, gerade von der Arbeit. Und gerade bei den verschiedenen Verletzungen, also da reden wir über eine Bänder-OP am Fuß, aber auch einen Syndesmose-Riss am linken Fuß, Kreuzband und Meniskus. Und ja genau, es waren 5 OPs und eine Ellbogenluxation. Und natürlich auch noch viele andere Umknicktraumata. Trotzdem ist die erste Zeit, da gehe ich auch durch ein richtig, richtig tiefes Tief. Und dann irgendwann kommt wieder dieser Klick, es geht nur noch nach vorne. Und wenn ich an diesem Punkt bin, dann bin ich sehr ehrgeizig und diszipliniert, um wieder fit zu werden. Auch wenn es nicht unbedingt für den Handball sein sollte, weiß ich, dass ich auf jeden Fall mein Leben lang Sport machen möchte, weil ich das einfach brauche. Ich bin, glaube ich, kein angenehmer Mensch, wenn ich keinen Sport machen kann. Und deswegen kämpfe ich mich immer wieder zurück. Und im Ende merke ich halt immer wieder, dass wenn ich mit einem Ball in der Hand auf dem Spielfeld stehe, dass ich dann glücklich bin, dass ich zufrieden bin. Ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht, zuletzt auch, als ich jetzt endlich wieder nach dem Ellbogen, also wie gesagt, das ging jetzt relativ rasch. Nach 8 Wochen habe ich jetzt wieder mittrainiert. Und nach 8 Wochen auch dann meine ersten paar Minuten wieder auf dem Spielfeld gesammelt, dann bin ich einfach nur stolz und glücklich und versuche dann natürlich wieder langsam in die bessere Form zu kommen. Was natürlich auch man immer jetzt im Alter, in den letzten, ja, sagen wir 8 Jahren, halt man dann immer wieder merkt, dass man anders damit umgehen muss, anders mit seinem Körper umgehen muss. Ich habe natürlich auch sehr wenige Grenzen für mich selbst. Also dieses, wie du gemeint hast, ich gehe dieses Risiko halt immer wieder ein. Wenn ich es als Risiko sehen würde, dann würde ich das wahrscheinlich nicht eingehen. Ich versuche zu sagen, ich fühle mich gut, ich bin gesund und warum soll jetzt was Negatives passieren? Ich glaube, wenn ich ein eher negatives Denken darin hätte, dann hätte ich schon längst aufgehört.
Man merkt aber auch, wenn man dich reden hört, wie viel Leidenschaft du für diese Sportart hast, was der Handball dir bedeutet. Und wir hatten ja jetzt im Vorfeld auch schon ein bisschen Kontakt und wir haben uns auch persönlich kennengelernt bei einem Spiel der Frauenhandball-Weltmeisterschaft in Trier. Und dann habe ich auch immer wieder festgestellt, du guckst auch sehr, sehr viel Handball. Du guckst also auch oft nach Deutschland. Deswegen, weil die Zeit ein bisschen drängt und ich gleich noch die Gelegenheit habe, und da freue ich mich sehr drauf, ein tolles Jugendhandballspiel auf internationalem Niveau kommentieren zu dürfen, würde ich gerne von dir wissen, wie sieht man denn den deutschen Handball aus luxemburgischer Sicht? Also wie bewertet ihr das? Wie schaut ihr auf das, was wir hier in Deutschland machen? Weil wir sind natürlich mit uns selbst immer extrem kritisch. Aber wie seht ihr das aus eurer Perspektive?
Also ich denke, im Allgemeinen wird hier in Luxemburg in zwei Richtungen geschaut. Einmal nach Frankreich und einmal nach Deutschland. Das sind natürlich auch die größten Handball-Nachbarnationen, die wir hier haben. In Bezug auf Deutschland, ich denke, bei uns besteht da schon ein enger Kontakt und auch eine Sicht auf den deutschen Handball, gerade auch in Bezug auf ja, potenzielle Jugendtalente, die halt auch wirklich den Weg nach Deutschland suchen, entweder neben dem Studium halt in Deutschland dann in einer stärkeren Liga zu spielen, aber mittlerweile halt auch mehrere junge Spieler und Spielerinnen, die auch in die Akademien nach Deutschland gehen. Das finde ich unter anderem sehr, sehr eine spannende Entwicklung, um diese Möglichkeiten auch für unsere Jugendspielerinnen halt auch zu ermöglichen. Ansonsten, ja, wie du gesagt hast, ich schaue sehr gerne deutschen Handball. Ich schaue ganz viel Bundesliga. Ich muss zugeben, dass ich auch sehr viel Männerhandball schaue und weniger Frauenhandball. Was aber auch irgendwie wieder dadurch bedingt ist, je nachdem, was gezeigt wird und übertragen wird. Also Champions League, da kommt man eher dran, dass man alles ein bisschen schauen kann. Und ansonsten, früher war es halt immer nur die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft. Und dann schauten sich die Leute auch das an, was hier gezeigt wird. Also das, was im deutschen oder im französischen Fernsehen gezeigt wurde. Also deswegen glaube ich auch da gerade der Blick immer wieder zu den beiden großen Nachbarländern. Deutschland identifiziere ich schon mit irgendwie einer Handballnation. Das ist auch eine sehr große Leidenschaft, auch wenn man da irgendwie Champions League Final Four in Köln sitzt. Das ist einfach großartig, wenn da deutsche Mannschaften spielen, was da einfach für eine Stimmung aufkommt. Auch dieses Fan-Sein, Fan-Leben, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich war jetzt nie so ein Fangirl, aber zu meiner Zeit, als ich in Heidelberg studiert habe, bin ich natürlich auch regelmäßig zu den Rhein-Neckar-Löwen gefahren, um mir halt dann auch dort Spiele anzuschauen. Aber irgendwie ist das alles immer so weit weg gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren der deutsche Handball halt greifbarer wurde für uns als Nachbarland, sowohl von dem, was wir im Fernsehen sehen können, beziehungsweise was uns möglich wird, was wir uns anschauen können, beziehungsweise auch einfach der Kontakt, der dann da ist mit deutschen Vereinen oder halt mit Akademien, wo wir unsere jungen Talente halt hinschicken können.
Ach Valerie, ich habe jetzt noch so viele Fragen, aber ich habe ein Problem, ich habe ein Zeitproblem. Ich schlage vor, dass wir irgendwann im Verlaufe dieser Saison nochmal miteinander sprechen. Dann sprechen wir vielleicht auch mal darüber, dass du eine Mitspielerin hattest oder hast, die bei der Weltmeisterschaft mit dabei gewesen ist. Wir können darüber sprechen, dass ihr bei euch in Luxemburg einen Freiwurf habt wiederholen lassen. Ja, das ist auch eine ganz spannende Sache und diese Nummer mit den jungen Talenten, die in deutsche Akademien gehen, auch darüber könnten wir sprechen. Also wir haben noch ganz, ganz viele Dinge und vielleicht können wir dann ja auch darüber reden, dass ihr überraschenderweise den luxemburgischen Pokal gewonnen habt oder vielleicht sogar die Meisterschaft. Wer weiß das schon. Ich möchte mich erstmal herzlich bedanken und liebe Leute da draußen, es tut mir so ein bisschen leid, dass ich Valerie jetzt mehr oder weniger aus der Leitung werfen muss. Normalerweise habe ich ein bisschen mehr Zeit am Ende der Gespräche oder Aufnahmen. Das ist eigentlich gar kein Problem, aber wie gesagt, heute drängt sie ein bisschen. Nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Grüße nach Luxemburg und vor allem, das ist mir auch wichtig, falls ihr denkt, das ist ein tolles Format, genau solche Gespräche möchte ich gerne hören, dann schaut doch einfach vorbei bei patreon.com/kreisab oder auch in die Shownotes könnt ihr schauen, da gibt es immer einen Link zu PayPal, findet ihr auch auf kreisab.de und folgt uns sehr, sehr gerne auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dann, tschüss.